die Anforderungen des autonomen Fahrens nach sich. Das heißt, wir brauchen eigentlich auch immer mehr Rechenleistung. Allerdings haben wir da ein gewisses Problem, was wir in anderen Anwendungen außer Embedded nicht so haben. Das ist ja diese Vorhersagbarkeit. So, jetzt ist endgültig aus. Ich habe meine Batterien umgelassen. Also die Vorhersagbarkeit. Was wir vor allen Dingen im eingebetteten Bereich haben, ist eine hohe Thread-Parallelität. Also viele, viele kurzlaufende Threads, die zum Beispiel irgendeinen Sensor abgreifen, da also den Wert erfassen und dann irgendwo hinspeichern. Und vorhersagbar heißt, im Auto, im Avionik ist es noch viel schlimmer, also bei den Flugzeugen, sie müssen ihre Software zertifizieren lassen. Das heißt, sie müssen nachweisen, dass ihr Programm innerhalb einer bestimmten Zeit fertig ist. Das ist gar nicht so leicht und das erfordert bestimmte Anforderungen, bestimmte Bedingungen an den Mikroprozessor, dass man sowas machen kann. Also zertifizieren heißt dann tatsächlich, muss nicht unbedingt ein formaler Beweis sein, sondern es ist tatsächlich, die setzen sich dann mit Herrn vom TÜV an einen Tisch und dann gehen die das Programm Stück für Stück da durch und dann müssen sie den TÜV-Mann davon überzeugen, also es müssen ihm nachweisen, sie halten die und die obere Zeitschranke ein. Und durch das autonome Fahren hat das Ganze noch eine neue Qualität bekommen, nämlich auch eine hohe Datenparallelität, so wie wir das jetzt in den Grafikkartenanwendungen schon mal gesehen haben. Ja, also viele, viele Threads, die jetzt alle das Gleiche machen. Also SIMT, wenn Threads drin, oder SIMD-Prozessoren schlicht und einfach, die dann halt auf Datenfeldern arbeiten. Okay, ich werde jetzt mal ein paar Beispiele Ihnen zeigen, den Infineon Aurix. Alle Folien, die jetzt zum Aurix kommen, habe ich von unserem Industriepartner, dem Jens Hannisch von Infineon. Und das habe ich auch gestern geändert, hat es noch gespeichert. Also das stimmt nicht mehr ganz, steht auch auf Ihren Folien, habe ich gestern auch noch ein paar Dinge geändert. Das ist nicht der ARM11, ich zeige Ihnen allgemein was zu den ARM-Architekturen nochmal. Und ja, dann gehen wir noch mal kurz auf Embedded GPUs ein, aber eigentlich nur eine Applikation. Und ich zeige Ihnen dann gleich noch was Soft-IP-Prozessoren sind. Zum Beispiel der MIPS, der Leon 3 oder ZPU. Wir gehen jetzt aber nur auf den MIPS ein. Soft-IP-Prozessoren heißt, das sind Prozessoren, die gar nicht real existieren. In dem Sinne, sondern die existieren erstmal als eine Softwarebeschreibung und werden dann in einen FPGA synthetisiert. Und dann kann ich den dort programmieren, wie wenn es ein ganz normaler Prozessor wäre. Jetzt gehen wir mal auf diesen Aurix ein. Der Aurix ist also ein Mikrocontroller, der selber wiederum aus, Aurix gibt es auch als mehreren Kernen. Ein Aurix-Kern besteht aber selber in sich wieder aus einem sogenannten Tri-Core. Der Tri-Core, der hat dann auch wieder drei unterschiedliche Kerne, um bestimmte Aufgaben zu erfüllen, die mehr so mit Motor, die recht gut für Motorsteuerung geeignet sind, solche Dinge. Da will ich jetzt nicht im Detail drauf eingehen. Wesentlich ist, das ist eine Architektur, die arbeitet im Lockstep-Modus. Was heißt das? Das heißt, wir sehen hier Tri-Core, Tri-Core, Checker-Core, Checker-Core, Tri-Core. Das heißt, ich lasse eine Software im Gleichschritt Lockstep die gleiche Software auf verschiedenen Kernen laufen. Und zwar immer jede Instruktion auf jedem Kern. Und das mache ich auf drei Stück, auf drei solchen Kernen und mache, falls da ein unterschiedliches Ergebnis irgendwo rauskommt, einen Mehrheitsvergleich. Ich gehe mal davon aus, dass dann wenigstens nur bei den drei Kernen hoffentlich nur einer einen Fehler macht. Und dann arbeiten die anderen zwei hoffentlich noch richtig und dann bringen die zwei das richtige Ergebnis. Also so eine Mehrheitsentscheidung, um eben eine hohe Sicherheit zu erzielen. Und dann kommt noch was hinzu hinsichtlich der Vorhersagbarkeit. Hier haben wir noch diese Crossbar-Verbindungen. Diese Crossbar-Verbindungen, die erlauben dann, dass diese einzelnen Tri-Cores mit der Peripherie hier sprechen. Oder, genau, das ist dann direkt angeschlossen hier an diese, das sind PMU, Memory Protection Units. Da kann ich dann noch eine Priorisierung vergeben, welche Kerne auch wie auf den Speicher zugreifen dürfen. Wer zuerst, wer als zweites und so weiter. Und dieser Crossbar, der sorgt mir dafür, dass ich immer gleichzeitig Verbindungen von diesen drei Kernen zur Peripherie habe, also zur gleichen Zeit. Es darf damit Starvation Protection in Crossbar, das heißt also Starvation ist Verhungern, also im Prinzip, dass ein Kern hier die ganze Zeit nicht zum Zuge kommt, weil irgendwie ein anderer Kern, weil die anderen Kerne ständig die Peripherie beanspruchen, gibt es nicht. Weil durch diesen Crossbar ist sichergestellt, dass jeder dieser drei Kerne immer eine Verbindung zur Peripherie hat. Ja. Und dadurch wird das Ganze wieder vorhersagbarer. Und dann, was auch nicht so ganz leicht ist, das ist diese Cache-Kohärenz herzustellen, die wir gemacht haben. Deswegen lassen Sie das, es ist nicht leicht, eine Vorhersagbarkeit herzustellen, wenn gleichzeitig Cache-Kohärenz gegeben ist. Ja. Das ist schwierig. Deswegen schalten die manchmal in den eingebetteten Systemen die Caches sogar komplett ab. Gut, und ansonsten muss alles halt schwer stark skalierbar sein hinsichtlich dieser Zugriffe auf den Bussen. Der 3-Core selbst, der ist dann intern nochmal aufgeteilt. Dann gibt es dann drei verschiedene Varianten. Eine auf Effizienz, das bezieht sich mehr vielleicht auf Energieeffizienz, und eine auf Performance. Ja. Und die haben dann unterschiedliche Pipeline-Stufen. Also diese Hocheffizienz, die dann kommen dann auf 0,2 Milliwatt pro Megahertz und haben 4 Pipelines-Stufen. Die 3-Core 1.6 Performance, die ist ein bisschen leistungsfähiger, ja, die schafft hier 1,6 bis 2,3 von so einem Drystone, das ist so ein Benchmark, ein spezieller Benchmark MIPS, und hat dafür auch ein bisschen eine höhere Leistung, 0,3 Milliwatt pro Megahertz. Ja, kann also DSP-Funktionalität, so diese MAC-Operation haben wir letzte Woche gemacht, das wird da unterstützt und beinhaltet insgesamt 6 Pipeline-Stufen. Ja, was diesen Audix jetzt da, sagen wir so, auszeichnet, ist eben seine, damit werben sie eben auch, ist die Vorhersagbarkeit dieser Prozessoren. Und ja, das ist im häufigen Problem, also Unterstützung für eine durchschnittlich hohe Durchschnittsleistung, die widerspricht sich dann manchmal mit der hohen Vorhersagbarkeit. Ja. Also wenn ich doch eine hohe Leistung habe, dann brauche ich halt doch die Caches, aber mit den Caches wird es dann halt wieder schwierig. Ja. Und ja, häufig will man dann eben eine statische Zeitanalyse machen, um also die Genauigkeit der Ergebnisse und die Effizienz da gleich besser herauszubekommen. Und dabei wird unterschieden in der Literatur, also der bekannteste Mann international, ja, ist mittlerweile im Ruhestand, für Vorhersagbarkeit von Professoren, kam von der Uni Saarbrücken, das ist der Professor Wilhelm, der war vor ein paar Jahren auch mal hier in Erlangen, hat vorgetragen. Hat auch eine Softwarefirma dann da gegründet, die damit zu führend ist für WZ-Analyse. WZ steht für Worst Case Execution Time. Ne? Die dann sich die Programme statisch angucken und dann ausspucken, wie lange die da brauchen werden. Ne? Damit sie das besonders gut können, hat also in diesem Artikel sind da die Hardware-Architekturen eingeteilt worden in 3 Klassen. Also in der Architektur, die vollständig von der Zeit her zerlegbar ist. Das heißt, also ich gucke mir im Programm jede einzelne Codestücke an und kann genau vorhersagen, das wird maximal auf der Architektur so lange brauchen. Und dann summiere ich das Ganze zusammen und dann weiß ich, was im Endeffekt rauskommt und kann damit den TÜV davon überzeugen, dass ich zum Beispiel die höchste Zertifizierungsstufe erfülle. Das heißt also, ich kann sicherstellen, die Aufgabe ist innerhalb der und der Zeit fertiggestellt. Dann gibt es zerlegbare Architekturen, wo ich Konstanten als obere Grenzen angeben kann. Ich habe halt immer das Problem bei den Schleifen. Bei den Schleifen weiß ich nicht genau, wenn es Weißschleifen oder sowas sind, dann wird es nicht ganz schlimm. Und bei Vorschleifen ist es einfacher, dann ist es klar, wie lang ich dadurch laufen werde. Und dann kann ich eher sagen, wie lange ich in dieser Schleife verweilen werde. Ne? Und wenn die Architektur das zulässt von ihren Eigenschaften, dann gehört sie also in diese Klasse und der Dreikorps gehört da dazu. Und dann gibt es eben noch die Klasse, die schlicht und einfach hinsichtlich der Zeit nicht zerlegbar sind. Das wären jetzt zum Beispiel die normalen Desktop-Prozessoren von Intel und so weiter. Das lässt sich zeitlich eben nicht mit einer hohen Zertifizierungsstufe vorhersagen, wie lange da ein Programm brauchen wird. Auf der anderen Seite ist natürlich jetzt das Problem, habe ich hier gezeigt, ne? Also das autonome Fahren braucht solche Number Cruncher und da ziehen eigentlich jetzt so die normalen GPUs, die ich da irgendwie habe, ins Auto ein und die dann zertifizierbar zu machen, das ist sicherlich noch eine ganz schöne Herausforderung, vor der die Automobilindustrie da steht. Ich glaube, das wird darauf hinauslaufen, dass man so eine Art weiche Zertifizierung dann vielleicht doch zulässt, ne? Dass man eben nicht die höchste Stufe fordert, weil diese Architekturen von Natur aus erlauben das eben nicht. Ne? Hier sind mal solche Entwurfsrichtlinien aufgestellt worden. Wann Multikern-Prozessoren denn vorhersagbar sind? Mit Single-Core ist es noch einfacher, mit Multikern ist das Ganze noch schwieriger. Ne? Man kann da auch solche Gleichungssysteme aufstellen. Und diese Gleichungssysteme, die sind für ein Single-Core, also Gleichungssysteme, für WZ-Analyse. Dann versuche ich das analytisch rein mit Mathematik zu berechnen. Und es ist für Single-Core gibt es schon schlimmste Gleichungssysteme und für Multicore läuft das Ganze dann aus dem Ruder. Okay. Und ja, also ist er vollständig zeitlich zerlegbar innerhalb von Grenzen. Das gilt für den Audix, weil der Audix eben auf Tri-Core aufbaut. Dann gilt das als ein vorhersagbarer Multicam-Prozessor. Ich brauche getrennte Instruktions- und Datencaches, also sowas wie gemeinsame Level 2 Caches. Ist auch nicht so leicht. Gerade mit dem Cache. Warum haben die da so Probleme mit dem Cache? Weil der Cache etwas ist, auf was sie mit ihrem Programm nicht explizit zugreifen. Sondern es macht die Hardware selbst. Eigentlich will der Programmierer das ja haben, ne, wenn er mit einer normalen CPU arbeitet. Aber um das zertifiziert zu bekommen, ist das eben schon schwierig. Am einfachsten ist es noch mit dieser Least Recently Used Technik, Ersetzungstechnik, ne, Strategie, die wir kennengelernt haben. Dann, wenn ich gemeinsame Busse habe, dann brauche ich auf jeden Fall eine obere Grenze bei der Zugriffszeit. Dann kann ich einen Haken dahinter machen. Dann kann ich das wieder eher vorhersagen, wie viel Zeit wir das brauchen, der Kommunikationsschritt auf dem Bus. Private Caches, das ist natürlich auch ideal, ne? Das macht es wieder leichter, hat der Audix jetzt nicht, deswegen macht er da keinen Haken. Aber private Speicher oder zumindest einzelne Ressourcen, die dann einem bestimmten Kern zugeordnet sind. Ja, okay, also das, um Sie jetzt da mal ein bisschen in die Thematik reinzuführen, dass solche Prozessoren eben vorhersagbar sein müssen. Kurzer Einwurf hier dazu. Wir arbeiten auch am Lehrstuhl im Hinblick auf, wie kann man gewisse Dinge vorhersagbar machen. Allerdings jetzt nicht analytisch, weil es einfach zu schwierig ist, ja, gerade bei Multikern. Sondern wir versuchen das mit Hilfe von Instruktionssimulatoren dahin zu bekommen. Da gibt's das könnte man auch mal in die Rechenarchitektur einbauen, aber man könnte so vieles machen und die Zeit ist so begrenzt. Vielleicht machen wir mal eine eigene Veranstaltung dazu mal. Es gibt so ein der bekanntesten Simulatoren, der offen ist, ist Gem5. Ja. Gem5 unterstützt MIPS-Prozessoren, 80 x86-Prozessoren, den Simulator dafür, den können Sie voll vergessen. Also was der versucht dann auch nicht nur die Funktionalität nachzubauen, sondern auch die sogenannten nicht funktionalen Eigenschaften vorherzusagen. Das heißt, wie viel Zeit wird das Programm brauchen und wie viel Energie. Ja. Insbesondere dann interessant, wenn Sie die Hardware nicht zur Verfügung haben oder die Hardware erst bauen wollen oder daraus einen Multicam-Prozessor bauen und daran Speicher anschließen wollen und wollen im Vorfeld schon mal bestimmen, wie viel Zeit wird denn das kosten, um vielleicht sich dahin zu wagen in Richtung WZ-Analyse, um jemanden vom TÜV dann überzeugen zu können, dass sie eine bestimmte Zertifizierung erfüllen, einen bestimmten Zertifizierungsgrad. Und 80x86 können Sie vergessen. MIPS-unterstützte Power-PC und ARM-unterstützte. Auch die anderen zwei Prozessormodelle für Power-PC und MIPS, ich weiß nicht, wie gut die sind, aber die für ARM sind eigentlich richtig gut. Und zwar, warum sind die gut? Weil die Modelle für den ARM zum Teil von ARM selber kommen. Also das Gen 5 wird von der Entwicklungsabteilung von ARM selber genutzt und die Software wird dann da zur Verfügung gestellt. Stefan Dieselhorst heißt der Mann, der da diese Abteilung leitet. Ich habe den auch mal persönlich kennengelernt. Ganz so offen sind sie aber auch nicht und geben auch nicht alles heraus. Da gibt es einen Konfigurationsfall. Da können Sie dann festlegen, wie viel Pipeline-Stufen Sie haben wollen, wie tief die Pipeline-Stufe für den ARM-Prozessor ist. Ne? Und dann, ich zeige Ihnen das jetzt gleich nachher mal ein Beispiel von den MIPS, aber das ist da so ähnlich. Sie übersetzen dann ein Programm, ein Quellcode-Programm für diesen virtuellen ARM, den Sie physikalisch gar nicht haben. Und können das Programm auf dem dann ausführen, in der virtuellen Welt. Und dann soll er sich nicht nur funktional so verhalten, wie dann später der reale, sondern er soll ihnen auch noch die Zeit vorhersagen. Und das ist das Ziel, was wir verfolgen, Gen 5 so aufzubohren, dass man für die ARM-Prozessoren auch zumindest mit einer gewissen Schärfe das reale Zeitverhalten vorhersagen kann. Und dazu ist es notwendig, diesen ARM-Prozessor, die verschiedenen intern, richtig zu konfigurieren. Leider gibt es ARM dann doch nicht so bekannt, wie genau die internen in Pipeline-Strukturen ausschauen. Also was muss man machen? Man muss ein Re-Engineering machen. Ne? Was machen wir? Naja, wir nehmen einfach den normalen ARM-Prozessor her in der Hardware, messen das Programm, was darauf läuft, aus und dann verändern wir, und dann gehen wir in die virtuelle Welt, verändern die Konfigurationsparameter, führen das aus und machen einen Abgleich, inwieweit weicht es vom realen Programm ab. Da Sebastian arbeitet da momentan gerade dran. Warum erzähle ich das so ausführlich? Wenn Sie da Lust hätten, in der studentischen Arbeit mitzuarbeiten, der sucht da jemanden. Und zwar die Idee ist dann, diesen mit einem Optimierungsansatz, zum Beispiel Simulated Annealing oder jetzt ist ja immer, jetzt reden alle immer von Deep Learning, ich weiß nicht, ob man schon einen Deep Learning Ansatz da braucht, aber diesen Konfigurationsfall praktisch anzulernen, indem man 100 verschiedene Programme auf der realen ARM-Hardware laufen lässt, also haben wir 50, mit 5 weiß ich nicht, ob das reicht, aber vielleicht reicht es, 50 verschiedene Programme auf der realen ARM-Hardware und dann passt man den Konfigurationsfall mit dem Optimierungsansatz in der virtuellen Welt an und dann wird man immer ein bisschen Abweichung haben. Manchmal hat er sogar richtig, wenn die Caches nicht so mit dabei sind, dann gibt es fast kaum noch Abweichungen in so einer Simulation. Sind die Caches mit dabei und wird das Ganze Multicore, dann können die Abweichungen wieder erheblicher sein, bis zu 20-30%. Und mit so einem Optimierungsansatz wollen wir das Ganze noch verbessern. Ja. Okay, also wir haben viel geredet. Gut, jetzt gehen wir mal, verlassen wir mal den Aurix und gehen mal jetzt auf diese MIPS-Prozessoren. Die MIPS-Prozessoren, die haben einen weltberühmten Vorläufer. Die bauen auf diese RISC-1, RISC-2-Architektur. Ich habe Ihnen das erzählt als im Kapitel 2, ne, oder nee, es war noch Kapitel 1. Der Übergang von CISC zu RISC, die Geburtsstunde von RISC-Prozessoren war ja an der Berkeley University. Und der erste Prozessor, der da gemacht wurde, war der RISC-1. Und dann kam der RISC-2 und aus dieser RISC-1-2X-Linie, heutzutage haben wir RISC-5 im Übrigen, die wird schon noch weiterverfolgt, gab es aber eine Kommerzialisierung. Patterson, der hat dann da eine Firma gegründet, eben die MEPS. Und ja, die Prozessorarchitektur, die revolutionierte die Rechnerarchitektur. Ne? Das haben wir ja behandelt, war also der erste RISC-Prozessor. 1984 ist das Ganze dann kommerzialisiert worden. Und ich weiß nicht, ob ich den Witz schon mal gebracht habe. Der funktioniert vor allem, funktioniert auch nicht bloß im Deutschen. Man sagt dann, MIPS wurde mit der Zeit ARM gemacht. Also denen ging es nicht mehr so gut. Warum? Weil ARM so einen riesigen Erfolg hatte. Ja. Deswegen führte dazu, dass 2013, das sind die alten Folien, wo sind denn die richtigen? Habe ich das nicht gespeichert? Na, jetzt machen wir mit denen weiter. Dann haben wir noch ein paar Dinge geändert. Gibt's doch nicht, wieso habe ich das nicht gespannt? Okay, jetzt bin ich erstmal draußen, muss meine Vorlesung hier. Das sind die neuen. Geh weg da unten. Ja, das sind die neuen. 2013 wurde das Ganze dann aufgekauft von einer britischen Firma von Imagination. Imagination, die waren, oder sind auch mit Marktführer für so Software-Defined Radio und solche Sachen. Und die haben vor allen Dingen eine GPU, die VR-GPU. Und was sie nicht hatten, war eine CPU. Und um eine CPU zu bekommen, haben sie sich einfach MIPS gekauft, weil denen ging es wirtschaftlich schlecht und sie waren günstig am Markt zu erwerben, wahrscheinlich. Insofern wurde MIPS plötzlich eine britische Firma. Aber mittlerweile, wahrscheinlich hat sich Imagination oder hat sich da was anderes davon versprochen. Wie auch immer, 2017 gab es wieder Turbulenzen und jetzt sind sie wieder eine amerikanische Firma geworden und sind an Tollwood Venture Capital für 65 Millionen US-Dollar, das kommt mir mal so viel vor, ne? Wurden sie verkauft und jetzt ist der Name Tollwood MIPS. Ich glaube, es ist eine kalifornische Firma wieder. Ja, und aber gehen wir mal ein bisschen darauf, was von diesen kommerziellen Dingen weg zum technischen. Die Ausrichtung der MIPS-Architektur war nach und nach an Niedrigenergie und kostensensitiven Markt, also auch Low Power, Low Cost, nicht unbedingt jetzt dieses HPC, ging immer mehr in diesen Embedded-Bereich dann da rein. Ja, da gibt es verschiedene Architekturen, zum Beispiel diese M4K-Architekturfamilie, das ist eine fünfstufige 32-Bit-Pipeline. Daraus abgeleitet wurde dann die M14K-Architekturfamilie. Da wurde der Befehlssatz ein bisschen erweitert. Und ja, es war auch möglich, damit die Codegröße für so kostensensitive angepeilte Applikationen mit einem anderen Compiler ein bisschen zu reduzieren. Dazu gesellt sich dann noch die Micro-Adaptive-Architekturfamilie. Und da wurde DSP-Funktionalität nochmal eingeführt. Und die existiert in zwei Varianten. Eine als Mikroprozessor-Variante, also so UPI, nochmal die Abkürzung, also für Hochleistungsanforderungen und als Mikrocontroller zum Beispiel für eingebettete Funktionalität. Und die letztere eben, die hat dann eben auch Caches mit dem virtuellen Speichermanagement und kann zum Beispiel auch in Ihren Handys existieren. Also ein Prozessor, der eingesetzt wird für Linux und Android-Betriebssysteme. Genau. Also hinsichtlich der Mikroarchitektur sind sie noch die einfachsten Kerne von MIPS. Sie sind aber trotzdem softwarekompatibel, also auch mit den leistungsstärkeren und hochendklassigen Prozessoren. Ja, also Kerne der mittleren Leistungsklasse, das sind diese MIPS Interactive und solche Dinge, die dann auch nochmal superskalare Architekturen haben. Gibt es dann 64-Bit-Ausführung auch. Und Kerne mit der höchsten Leistungsklasse, die dann ja, mehrere Out-of-Order-Prozessoren haben, Multiple Issue, also mehrere Instruktionen, die gleichzeitig auf die Rechenwerke geplant werden. Ja, das sind dann die 32 MIPS P5600. Unterschied auch noch zu ARM zum Beispiel ist, dass die Superskalarität, ja, die wird bei den MIPS-Prozessoren direkt in der Hardware erledigt. Während die ARM-Prozessoren, die lösen das auf der Betriebssystemebene. Die brauchen also immer ein Betriebssystem dazu. Und das Betriebssystem verteilt die verschiedenen Prozesse auf die einzelnen Kerne. Das heißt, in dem Sinne ist das SMT, also das symmetrische Multithreading, bei MIPS ein bisschen echter, weil hardware-nah, also direkt in der Hardware erledigt. Was der MIPS hat natürlich gesehen, da haben sie gemerkt, sie müssen irgendwie wieder ein bisschen zurück zu den Universitäten, ne, und da, wo sie eigentlich ursprünglich auch mal herkamen, um da wieder verbreiteter zu werden, um sich wahrscheinlich halt im Wettbewerb dagegen ARM auch ein bisschen besser behaupten zu können. Und seit ein paar Jahren gibt's eben diese MIPS FPGA. Und da gab es auch einen Robert Owen, der hat dann da, das sehe ich mal vor ein paar Monaten, ach, das ist schon fast 2 Jahre her, klingelt bei mir das Telefon, war dieser Robert Owen am Telefon. Irgendwie kam der da auf uns wegen der Webseite und der hatte einen gewissen Bezug zu Erlangen. Der hat schon für verschiedene Firmen gearbeitet, für Texas Instruments, für ARM und jetzt eben für MIPS bzw. Imagination. Jetzt ist er eben immer noch bei MIPS. Und ich meinte, sie starten jetzt da so ein Projekt, wo sie einen FPGA, also den MIPS in Verilog beschreiben und den geben sie als MIPS-FPGA-Projekt, stellen sie das für den akademischen Bereich frei verfügbar. Und es gibt ein paar ausgewählte Universitäten, ne, und wir gehören dazu, wir kriegen das gleich schon mal, um dann halt da damit zu arbeiten und ihnen Feedback zu geben. Ja, gut, mit unserem Feedback, ich habe mich dann gefreut und war prima, das können wir machen. Habe dann Zugang bekommen, aber das lag dann alles erstmal ein bisschen bei uns herum. Ich habe keine Ressourcen gehabt, der jetzt Feature damit untersuchen konnte. Auf der Embedded, die jetzt dann wieder Ende des Monats in Nürnberg stattfindet, das ist ja die Weltleitmesse für eingebettete Systeme. Ne? Die findet tatsächlich in Nürnberg statt, die Embedded World. Und da ist er dann auch immer, kommt er auch immer und hat dann auch so dann dort getroffen. Dann haben wir mir die Hand geschüttelt. Mittlerweile ist es für alle offen. Es gibt also für alle Universitäten ist es offen. Dieses MIPS FPGA. Und das ist eine in einer Rechnerentwurfssprache in Verilog vorhandene Beschreibung von diesem MIPS Prozessor. Ja. Und ja, das ist immer so ein Schaubild. Das sind also bestimmte Dinge, die jetzt hoffentlich klar sind, ne, nachdem wir ein bisschen Rechnerarchitektur gemacht haben. Da gehört zum Beispiel die Ausführungseinheit dazu. Zu der Ausführungseinheit, ja, das sind dann halt eben die Rechenwerke. Ne. Dann haben wir die, dann hier den Cache, Instruktionscache, Datencache, die entsprechenden Controller, eine Memory Management Unit, TLB. Gut, das haben wir jetzt nicht mehr so richtig behandelt in der Rechnerarchitektur, aber Zeit ist einfach endlich. Und dann gibt's hier noch diese, wo ist denn das hier? User Defined, genau. Also da ist zum Beispiel auch möglich, eigene, selbst entworfene Kerne anzuschließen. Also Sie können da zum Beispiel auch einen SIMD-Beschleuniger, wenn Sie wollen. Den werfen Sie in den Verilog, dann, hoppla, dann synthetisieren Sie den und dann schließen Sie den da an. Mit einem eigenen Befehlssatz zum Beispiel, ne? Das wäre da zum Beispiel möglich und sie haben umfangreiche Debug-Möglichkeiten und, ja. Okay. Und insgesamt 12K Verilog-Anweisungen ist eigentlich gar nicht so viel, aber insgesamt ist es natürlich auch nichts, wo man sagt, das schaue ich mir am Vormittag mal an, diesen Verilog-Code, und dann habe ich verstanden, wie das funktioniert. Ne? Ja, okay. Und dieser MIPS FPGA-Kern ist also eine Version dieses Micro Adaptive UP-Prozessors. Der findet durchaus breite kommerzielle Nutzung, Industrieautomatisierung, Büro, Automotive, Unterhaltungselektronik, drahtlose Kommunikation. Und der existiert eben als ein sogenannter Soft IP-Prozessor. Uiuiui, komm jetzt da ran. Ich hasse es. Irgendjemand eine Ahnung, wie ich jetzt in die Kommandozeile komme? Ah ja. Wie schön. Gut, ich zeige Ihnen das jetzt mal. Deswegen habe ich jetzt dieses Stück Hardware da hier mitgebracht, weil MIPS FPGA heißt eben, ich kann das Ganze in einen FPGA reinladen. Dazu, das mache ich natürlich nicht per Hand, ne? So, also diese, was ich letzte Woche da ein bisschen so per Hand gezeigt habe, die Lookup-Tabellen, die da so ausgefüllt werden in einem FPGA, Das können Sie sich so vorstellen, da gibt es ganz, ganz viele davon. Und letztendlich ist auch ein programmierbarer Prozessor nichts anderes als, ein bisschen zu übertrieben vielleicht, eine riesengroße Boolesche Gleichung. Und diese Boolesche Gleichung, die beschreiben Sie in Verilog. Und dazu gibt es dann diese Software, Mivado von Xilinx, sehr, sehr komplex. Und jetzt habe ich wieder einen kleinen Bildschirm, ne? Das ist klar. Und okay, im Büro schaut das immer alles so schön aus. Nee, warum jetzt nicht? Das steht jetzt irgendwo da unten. Genau, schauen wir mal da rein. Da zum Beispiel MIPS FPGA für dieses, ist extra geschrieben worden für diese FPGA-Karte. Ja, das bin ich, mich kennen Sie. Von Xilinx, also beziehungsweise von Digiland wird die aufgelegt. Na, da ist also dann diese FPGA da drauf. Und in diesen FPGA will ich das Ganze jetzt da reinladen, na, über die USB-Schnittstelle von meinem Rechner aus. Und in diesem Rechner ist jetzt dieser MIPS FPGA komplett in Verilog beschrieben. Na. Und dazu gehen wir jetzt nochmal wieder in dieses Vivado. Weiter unten, wenn ich da ran käme, es wäre schön. Reports. Ich hasse es. Da taucht dann nochmal ein Fenster auf, dann werden so schöne Balken zu sehen und da zeigt er einen dann, wie viel von diesen Lookup-Tabellen, das er gebraucht hat, wie viel von dem Speicher auf dem FPGA. Und Sie würden erstaunt sein, es ist ein 10% Bereich, was er allein von den Lookup-Tabellen braucht. Vom Speicher braucht er allerdings 89%. Also auf so einem FPGA ist nochmal extra so, sind noch nochmal so SRAM-Speicher drauf, genannt BRAM, und von denen man 89% ausgeschöpft. Ne? Und okay, ich will ihn trotzdem mal hier kurz. Das ist hässlich, ja doch hier. So schaut das ein Verilog-Programm aus, und zwar das auf der obersten Stufe. Wire, 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 wire. Das sind alles Drähte. Ja. Das sind alles die Schnittstellen. Und so weiter und so fort und so weiter und so fort. Also, das war jetzt nur mal der. Weg. Das ist jedes Jahr, das ist lieb. Nein, nicht die Settings. Ich will eigentlich wieder zu den Quellen. Den kleinen Bildschirm, ne? Ja, normalerweise habe ich auch einen großen Bildschirm, dann sehe ich mir alles genau. Ich suche jetzt hier. Ah, Sources, da ist es doch Gott sei Dank noch gefunden. Das hier zum Beispiel, schauen wir mal da rein. Da sehen Sie jetzt, das sind also alles diese MDU-Unit, die vorhin zu sehen, die sind Verilog beschrieben. Ne? Und ich wollte eigentlich da, Glocke, das ist der Kern. POI, wo ist denn der? Ah, hier. Das ist der Instruktionscache. Schauen wir den mal an. Zum Genießen. Okay, also das ist nichts, was man mal. Also nachdem ich das runtergeladen hatte, ne, nachdem der Robert Orben das Gespräch dauerte, ungefähr eine Stunde, das Telefonat, Davon hat er, glaube ich, ungefähr 40 Minuten geredet. Wenn ich überhaupt 20 Minuten geschafft habe, dann habe ich das runtergeladen. Dann haben wir gedacht, ja, okay, das können wir machen. Danke dafür, dass Sie uns die Quellen zur Verfügung erstmal stellen. Und dann hat man das angeschaut und war klar, Mensch, da brauchst du irgendjemanden, der bis man das richtig verstanden hat. Ne? Da brauchen wir jemanden, der sich monatelang nur damit beschäftigt, um diese Verilog-Quellen zu verstehen. Ne? Ganz so leicht ist es also nicht. Aber wie gesagt, es ist alles vorgefertigt. Und was kann man jetzt nun damit tun? Ne? Tja, also, ich werde jetzt dann nachher diesen 12K-Verilog-Files, die werde ich nicht übersetzen, weil das dauert ungefähr 15 Minuten, auch auf meinem Desktop-Rechner hier, und der ist nicht ganz so langsam, gell? Und es ist schon alles vorübersetzt, dann werde ich das dann da reinladen. Und es ist ein Soft-IP-Prozessor, das heißt, ich kann den nutzen wie einen normalen Prozessor. Das heißt, ich kann für den auch Programme schreiben, ne, die ich dann auf diesem FPGA ausführe. Genau. Programmiert man mittels Codescape. Es gibt also ein Programm und das nennt man Cross-Kompilieren, diesen Akt. Das heißt, ich werde jetzt auf dem PC ein Programm übersetzen für den MIPS, das auf dem PC nicht laufen wird. Das heißt, das Executable, was da erzeugt wird, ist eigentlich ein Executable für einen Prozessor, der entweder real woanders ist oder virtuell. Das nennt man Cross-Kompilieren. Das heißt, ich nutze den PC eigentlich nur als Entwicklungsstation. Und dazu gibt es von Codescape eben ein Programm, das nennt sich MIPS GCC, das ist der GCC, der normale GNU-C-Compiler. Und damit übersetze ich Programme auf dem PC für den MIPS. Und das Programm, was ich übersetzen werde, ist etwas zum Spielen mit der LED-Anzeige. Ne? Und da kann ich jetzt, also Sie haben auf diesem Board hier, da sind solche Dinge drauf, wie beispielsweise solche Push-Buttons da. Ne? Da unten kann ich da so draufdrücken. Sind sie denn? Die da hier, zack, zack, zack. Oder da die Push-Buttons zum Beispiel. Ne? Das sind, können Sie die erkennen? Ja, ne? Da drücke ich drauf und so weiter und dann passiert was. Okay, und was soll da passieren? Das habe ich jetzt in diesem Programm hier beschrieben. Ja, da gibt es dann auch schon Routinen, dass man zum Beispiel diese Push-Buttons dann da eben ausliest und dann frage ich nach 842, man kann ja auch nach oben drücken, einen Push-Button nach unten, Push-Button links, Push-Button rechts, und die frage ich dann ab und dann werde ich da einen Zähler erhöhen. Na? Einen Zähler. Oder ich werde ihn erniedrigen, oder aber ich werde ihn einfach immer invertieren. Und wenn keins von den Dingen da eintritt, dann mache ich Count, schiebe ich jeweils immer um eine Bitposition nach links. Und dann gebe ich das Ganze hier aus. Und dann schreibe ich es auf die LEDs raus. Ne? Okay. Ja, und dann baue ich hier noch eine Verzögerung mit ein. Delay. Weil sonst würde das Ganze nachher in der Demo so schnell gehen, dass wir überhaupt nichts sehen. Dann sehen Sie bloß flackern. Würden Sie nur flackern von den LEDs sehen. Ne? Und das ist auch nicht zielführend. Man soll das genau wieder erkennen. Dann ist noch ein Assembler hier mit angebaut, um dann noch ein paar Dinge, wir jetzt nicht drauf eingehen, zu korrigieren hinsichtlich der Register. Ja, und das Delay ist immerhin erheblich, ne? Das sind dann doch, ich zähle einen Integer von 0 bis 1 Million hoch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, okay. Genug der Rede. Okay. Ja, genau, das war die letzte Folie dazu. Jetzt gehen wir also mal wirklich zur Demo dann da über. Und wo ist mein Vivado? Also nachdem Sie das Ganze dann da stundenlang übersetzt haben, so jetzt drücken Sie mir die Daumen, vorne hat alles geklappt, erzeugen Sie diesen Bitstream. Der ist dann schon, den habe ich jetzt schon fertig da. Na, das ist, wo drin steht, die ganzen Einsen und Nullen, die alle in die Lookup-Tabellen da rein müssen und die Einsen und Nullen, die in die Schalter rein müssen. Ich male das Bildchen jetzt nicht nochmal hin, vielleicht können Sie sich erinnern, noch letzte Woche habe ich da so ein Bildchen hingemalt, Lookup-Tabellen, dazwischen so Schalter. Na, und da kommen also da so Einsen und Nullen rein. Die ganzen die ganze Config-Ware, die ist schon erzeugt worden. Und dann muss ich die jetzt auf diesen auf die Hardware draufbringen. Jetzt machen wir mal Auto Connect, hoffentlich. Das ist schön. Er hat es erkannt. Program Device, sagt er hier jetzt. Ne? Also das heißt, er nimmt automatisch Kontakt auf, weil dieses Programm, das muss immer ein bisschen anders aufbereitet werden, je nachdem, welcher FPGA das dann da drauf ist und wie dann auch die Schnittstelle ist und so weiter. Und hier ist es jetzt halt eben für dieses Board, wenn Sie sich das kaufen wollen, übrigens mit ein paar Digitalenden. Also ich habe keinen Beratervertrag damit, aber es kostet ungefähr so 100 € oder sowas. Ne? Also das ist zumindest zum Lernen ist es schon mal ganz gut. Und wir haben die auch zum Teil in unserem Praktikum drin, in der Forschung. Da haben wir dann allerdings schon ein bisschen größere Dinge. Unter anderem haben wir von AMD, weil die jetzt mehr da gibt es ja noch einen anderen FPGA-Hersteller, Altera, der ist mittlerweile von Intel aufgegessen worden. Ne? Und Xilinx, darauf haben sich Xilinx und AMD, um es mal so zu formulieren, ein bisschen angefreundet, ein bisschen angenähert. Und da haben wir über AMD so ein richtiges Monsterboard bekommen. Das war ein großes Teil, da ist einer der leistungsstärksten FPGAs weltweit, den es überhaupt gibt, drauf, um da bestimmte Dinge zu machen im Zusammenhang mit der HSA. Der Philipp hat es teilt er, glaube ich, auch unter seinen Fingern. Okay, aber jetzt schauen wir uns das da erst einmal an. So, okay. Ach Gott, ach Gott. Das war in dem großen Hörsaal immer praktisch. Wenn Sie sich erinnern, ich habe die Demo schon mal gezeigt, ne, in der Grau. Gehen wir da runter. Also, jetzt mache ich Program Device und dann sollte sich da was ändern. Okay. Naja. Also ich mache jetzt hier Program Device und darauf sage ich dieses Device und jetzt wird dieses, da steckt der Konfigurationsfile drin, dieser Bit-File, der ist schon auf der Platte und sage bitte programmiere jetzt damit dieses Device. Okay, das scheint schon fertig zu sein. Und vorher hat es immer so geblinkt. Das war dann eigentlich die reine Software, die Betriebssoftware auf dem FPGA da drauf. So, jetzt ist es alles ruhig, ne? Okay. Jetzt muss ich den richtigen Button treffen für CPU Reset. Das ist der hier. Aha. Was sehen Sie? Da unten. Läuft alles von links nach rechts. Das war die Anweisung, die ich vorhin gezeigt habe. Count um eine Bit-Position nach links schieben. Da gibt jetzt hier auf dieser LED-Anzeige immer Count aus, denn das sind jetzt halt 4 Einsen. Okay, jetzt drücken wir da mal drauf. Ne, da sind die Buttons. Mal schauen wir mal, was da passiert. Ah, blinken. Das war die Anweisung, wo er sagt, er soll immer den Zähler invertieren. Okay, lassen wir das mal wieder los. Dann drücke ich hier mal drauf. Was passiert da? Nix. Okay. Drücken wir mal da drauf. Ah ja, was passiert da? Er zählt hoch. Sehen Sie es? Immer wenn eine LED-Reihe komplett ausgefüllt ist, dann nimmt er die neueste dazu und die anderen sind alle wieder null. Und dann müsste er hier eigentlich runterzählen. Und hier zählt er runter. Okay, Experiment geklappt. Das brauchen wir jetzt auch nicht mehr, den Vivado. Ja.
Was für ein Vorteil hat es eigentlich, diese MIPS FPGA gegenüber dem REST 5?
Naja.
REST 5 ist ja momentan eigentlich so das, wo die Forschung gerade
aktiver ist, und das ist gerichtet. Ja, ich beantworte gleich die Frage. Ja, wo ist der Vorteil? Also erstmal vielleicht nochmal für alle, was ist RISC-V? Ne? Diese RISC-Entwicklungen gingen weiter und bei Berkeley hat er noch weitergemacht und es gibt jetzt eine reine Spezifikation, das ist so das Aktuellste von RISC-V. Das Spezifikation heißt, da ist genau festgelegt, wie die Instruktionen auszusehen haben. Und da gibt es einen Compiler dazu und Debugger, alles Mögliche, ja. Und Ein Vorteil hat dieses RISC-V, es ist komplett lizenzfrei. Das heißt, Sie können diesen RISC-V nachbauen, Sie können die Compiler nutzen und Sie können den ganzen, Sie können einen eigenen Prozessor auflegen, der diesen Instruktionssatz hat. Und keiner wird Ihnen auf die Finger klopfen. Beim MIPS ist das schon ein bisschen anders. Das ist kommerzialisiert, da gibt es einen bestimmten Bereich, den dürfen Sie nutzen. Und es gibt bestimmte Bereiche, das dürfen Sie nicht so ohne weiteres nachbauen, weil sonst kommt vielleicht der Rechtsanwalt. Okay, jetzt nochmal zum Vorteil. Dieses Ding hier ist halt jetzt geschrieben und fertig. Sie können es nutzen, MIPS FPGA. Und es ist hoffentlich irgendwie einigermaßen für diesen, das kommt ja vom MIPS selber, für diesen FPGA optimiert. Sie dürfen... Genau, von RISC-V gibt es mehrere Implementierungen von verschiedenen Universitäten. Die sind, die können Sie dann runterladen, da gibt es alle quelloffen und können auch Verilog-Beschreibungen RISC-V und können sie in den FPGA synthetisieren, zum Beispiel mit diesem Vivado, und dann in den FPGA reinladen. Ja. Oder Sie können auch schon zum Teil fertige nehmen. Also wer viel damit macht, und der ist für mich, also den Mann zieht den Hut, ja, der hat echt, wenn der Mann hat was zu sagen, habe ich ab und zu getroffen, ist der Luca Bernini von der Uni Bologna und von der ETH Zürich. Der macht viele Projekte, das Pulpino und so weiter. Da gibt es verschiedene Varianten von RISC-V, die Sie alle nutzen dürfen. Die kommen alle aus der Ecke vom Signore Luca Bernini. Und ja, was ist der Vorteil? Man könnte zum Beispiel mal ein Projekt starten und die mal miteinander vergleichen. Wer da für die gleiche Hardware für verschiedene Programme leistungsstärker ist, dann kann man gleich mal alles testen, die Compiler und so weiter und dann auch die Instruktion. Also was RISC-V für sich in Anspruch nimmt, ist dadurch, dass sie einen etwas abgespeckten Instruktionssatz haben, sollten die Leitwerke von vornherein gleich einfacher sein. Und einfache Leitwerke heißt letztendlich auch weniger Energieverbrauch. Ja. Und RISC-V konkurriert in dem Sinne auch ein bisschen mit ARM und mit MIPS. Und da gibt es auch schon Untersuchungen, die zeigen, dass RISC-V da noch ein bisschen, noch mehr Energie einspart. Mehr kann ich jetzt dazu nicht beantworten. Ich kann jetzt nicht sagen, der ist besser. Das will ich nicht machen. Ja.
Bloß eben wegen der Lizenz und allem, weil da ist es jetzt irgendwie nur für Hochschulen. Und
ja. Das Fall hat den Vorteil, Sie können alles damit machen. Aber es hat ja den Nachteil, Sie müssen es auch selber synthetisieren, machen. Oder Sie gehen irgendwo in die Welt und holen sich eine dieser RISC-V-Implementierungen, die es schon gibt, her. Die können Sie natürlich auch noch verändern. Können Sie auch machen. Und im Übrigen, weil Sie das schon ansprechen, mir spuckt ein bisschen so eine verrückte Idee durch den Kopf, ne? Und die diskutieren wir auch. Ich beschäftige mich in meiner Forschung auch noch mit meiner Gruppe da mit Memristor und solchen Dingen, also neuen Speicherelementen. Und wir haben so das Ziel, einen RISC-V-kompatiblen Prozessor aufzulegen, der A, jetzt wird es noch wilder, also A, diese nicht flüchtigen Speichertechnologien nutzt, um damit Energie zu sparen, und dann RISC-V per se soll Energie sparen. Und dann wird es noch ein bisschen verrückter. Diese nicht flüchtigen Speichertechniken, die können nämlich neben der 0 und der 1 noch einen zusätzlichen Zustand speichern, zum Beispiel. Und da will ich noch eine ternäre CPU mit reinbringen. Eine ternäre CPU, die neben der 0 und der 1 auch noch die minus 1 kennt. Und warum das? Weil das hat den Vorteil, dass ich dann eine Addition unabhängig von der Wortlänge immer in drei Schritten. Ich bin immer in zwei Schritten sogar. In zwei Schritten bin ich immer fertig. Und das soll alles miteinander vereint werden. Das hat allerdings auch ein paar Nachteile. Ne? Wir diskutieren da auch immer ein bisschen heftig drüber. Und sind nicht alle, glaube ich, zu 100% davon überzeugt. Aber es soll ein bisschen in die Richtung da laufen. Okay, gut.
Das ist nur für 1 oder 0, also binäres.
Ja, gut. Ja, das ist auch die Diskussion, die wir haben. Aber erst einmal hole ich mir die arithmetischen Befehle raus. Und
nur die, auf denen dann
auf denen gerechnet wird, ja.
Also der Befehlssatz quasi immer noch binär bleibt?
Der Befehlssatz bleibt immer, der bleibt binär. Der Befehlssatz bleibt binär. Also den Befehlssatz ternär zu machen, macht keinen Sinn. Das wäre jetzt dann, das wäre selbst mir ein bisschen zu abartig. Ne? Aber es bleiben auch nach wie vor noch binäre Befehle da. Also es bleiben auch noch binäre Operanten da. Ne? Die Diskussion, die wir letzte Woche hatten, war mit den Bullschen-Operatoren. Wenn ich jetzt plötzlich Bullsche-Vergleiche habe, da wusste ich jetzt auch nicht so richtig, macht das auch nicht richtig Sinn. Bullsche-Vergleiche, einzelne, also ein bisschen ein Problem ist, man, ich rede schon wieder zu viel, ein bisschen ein Problem, ein Nachteil von diesen hübschen, ternären Sachen ist nämlich der folgende, das mache ich einfach bloß mal ganz kurz hin. Ist jetzt nicht prüfungsrelevant, ne, aber vielleicht wollen Sie einfach mal in die richtige Spitzenforschung am Lehrstuhl 3 da eintauchen. Ne? Zum Beispiel, wir haben schon mal folgendes Problem. Das wäre jetzt die minus 1 und das ist die 2 nach wie vor, ne, binär. 2 minus 1 ist 1. Das heißt, das ist das Gleiche. Das heißt, der Nachteil von diesen ternären Darstellungen, weil die Basis dazu ist weiter die 2. Basis 3 würde ich jetzt nicht einführen, das wird langsam übel. Also dann wird's wieder ein Stück Abartigkeit dazu. Also Abartigkeit, mit anderen Worten, wir weichen ein bisschen vom Standard ab, wenn wir jetzt dann noch Basis 3 einführen würden. Aber jetzt haben wir ein Problem, wir haben redundante Darstellungen. Das ist ein Nachteil. Das heißt, ein und der gleiche Wert kann zwei verschiedene Repräsentationen haben. Das macht Vergleiche ein bisschen hässlicher. Also es gibt schon auch Gründe, warum dieses ternäre Rechnen habe ich nicht erfunden. Das ist Avicennis und Bahamir und die Leute, die ganzen Größen da, Rechnerarithmetiker, die haben sich das eigentlich damit ausgedacht. Und es gab ja auch Gründe, weshalb das eben nicht bis jetzt in den Rechenwerken realisiert wurde. Übrigens, der ILIAC 3 habe ich festgestellt, ein Parallelrechner aus den 60er Jahren, der hatte tatsächlich so ein Rechenwerk. Okay, aber jetzt machen wir mal hier weiter. Aber schlicht und einfach zur Frage, was ist der Vorteil gegen RISC-V? Ich würde sagen, RISC-V hat auch durchaus seine Vorteile. Ne? Hier habe ich halt was vielleicht jetzt schon fertig ist. Okay, schauen wir mal noch ein bisschen auf Embedded-GPUs. Embedded-GPUs, was ist das? Das ist eine Kombination aus CUDA-Prozessoren, das haben wir schon gemacht, mit, und ich habe Ihnen gesagt, so ein CUDA-Prozessor ist immer ein Beschleuniger. Das heißt, der ist für sich alleine nicht lauffähig. Ja, ich kann mich da nicht irgendwie drauf einloggen oder so, sondern ich brauche immer einen Host-Prozessor. Und im normalen PC-Bereich, ne, und im Server-Bereich ist der Host-Prozessor dann halt immer ein AMD-Rechner, ein AMD-Prozessor oder ein Intel-Prozessor. Und im Embedded-Bereich ist es ein ARM zum Beispiel. Und da gibt es bestimmte, ach, diese alten habe ich auch noch drauf, die Karma-Boards, ja, das waren so die ersten Entwicklungen aus einem EU-Projekt, aber dann die Kommerzialisierungen, Jetson-Board, die von Nvidia selber vertrieben werden, ist also dann ein Tegra drauf und ein Nvidia-Prozessor. Wir haben das eingesetzt für Fußgängerkennung, das werde ich Ihnen dann gleich zeigen, und allgemein führt es zu einer heterogenen Kopplung von einer Embedded-GPU mit einem Multicam-Controller, zum Beispiel im Fahrzeug. Das wäre so die Idee. Der Aurix wird nach wie vor irgendwie ein bisschen den Hut aufhaben, weil er eben schon etabliert ist. Der steuert dann die Bremsen und den Motor und so weiter. Aber die ganze Erkennung drumherum, die ich fürs autonome Fahren brauche, Fußgänger und Autos und sowas, das werde ich mit dem Aurix nicht hinbekommen. Schwierig. Dazu braucht es solche Beschleuniger. Okay. Da kommen wir dann später nochmal drauf zurück. Gehen wir schnell nochmal auf diese ARM-Prozessoren. Die Folien sind auch, wie Sie sehen, englisch geklaut. Die habe ich tatsächlich von der Seite von ARM selber, glaube ich, runtergeholt. Und ist also so eine britische Firma eigentlich. Haben auch eine eigene GPU, die sie auch auflegen. Die Mali, also auch solche Beschleunigereinheiten. Hat vor allen Dingen im mobilen Bereich eingesetzt. Ne? Dann können Sie gleich ARM mit ihrer eigenen GPU nutzen. Was auch noch interessant ist, ARM ist nicht eine Firma wie Intel, AMD oder Nvidia, die stellen selber überhaupt keine Halbleiter her. Die stellen die Beschreibungen her, damit sie in Lizenzen dann diese deren CPUs in ihre eigenen Entwürfe integrieren können. Ja. Also das ist das Besondere. Und genau, deswegen sind die, der Robert Owner damals am Telefon hat zu mir gemeint, ah, die sind schon fast paranoid. Also die geben da fast nichts raus. Ne? Das, und Genau, aber mittlerweile haben sie es geschafft, die dominieren den eingebetteten und mobilen Markt. Und ja, viel Billionen, also Millionen, Billions, ne, Sie wissen ja, im Englischen Billions sind bei uns Milliarden, im Deutschen. Also Milliarden ARM-Prozessoren gibt es da weltweit, die überall da installiert sind. Da gibt es auch noch zwei Linien, muss man dazu sagen. Das sind diese, das ist hier gezeigt, die ARM V8, ARM V7, das sind sozusagen die Befehlssätze. Wenn die Befehlssätze, die sie spezifiziert haben, ähnlich wie RISC-V. RISC-V ist ein Befehlssatz, der spezialisiert ist. Und davon kann man dann Prozessoren ableiten. Und die Prozessoren, die ARM kommerziell natürlich ableitet, sind zum Beispiel diese Cortex-Reihe. Da gibt es verschiedenste Dinge. Unter anderem der Cortex A53, der besteht dann wiederum aus einer ARM V8 Befehlssatzarchitektur. Er hat eine eigene Fließkomma-Einheit drauf. Caches mit Fehlerüberprüfung. Also beim Instruktionscache ist es eine reine Fehlererkennung über Parität. Und hier ist es auch beim Datencache, haben sie ein bisschen mehr investiert, ist es eine richtige Fehlerkorrektur. Dazu gibt es dann auch eine SIMD-Engine, also im Prinzip SIMD-Einheiten, so also wie mir das schon mal, wie ich sie mal gezeigt hatte, für die Intel-Prozessoren, wie man die nutzen kann über OpenMP. Und ja, und dann interessant, ihren eigenen Bus, also einen standardisierten Bus, den sie da haben, das ist der AMBA. Mit denen kann ich dann mehrere solche Einheiten, die an sich schon vier Kerne beinhalten, zusammenschließen oder mit der Peripherie sprechen. Okay, das sind diese Pipeline-Stufen, die Cortex A53 hat, aber eben, wie gesagt, im Detail schaut es halt doch noch ein bisschen anders aus. Ne? Diese Bildchen, die man da so sieht, und wenn man das jetzt in Gen5, wenn der Sebastian das so nachbaut, dann stimmt es halt doch nicht genau mit der Realität überein. Ne? Da muss also noch ein bisschen mehr dazu kommen. Aber vom Groben her, Kind, folgende, also es ist ein RISC-Prozessor, hat drei Befehlshohlstufen, dann wird dekodiert. Dann Dual Issue, das heißt also immer gleich zwei Befehle werden hier da irgendwie auf diese Rechenstrukturen nur gebracht, auf die Rechenwerkspfade. Und da gibt es eben was für Multiplizieren, für Ganzzahl nochmal, für Laut-Store-Einheiten und Fließkomma-Addition, Multiplikation und für diese SIMD-Einheiten, für diese SIMD-Berechnungen. Okay, also das ist eben auch ein Ziel der Vorlesung gewesen. Mit den Begriffen, die Sie in Kapitel 1 und 2 gehört haben. Und jetzt finden Sie dann vielleicht mal eben solche Bildchen und dann verstehen Sie ja hoffentlich jetzt besser, was diese Bildchen denn da sagen. Da ist das rausgenommen und okay, man sieht halt für die Integer-Verarbeitung hat es insgesamt 8 Stufen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 im Write-Back, dann zurück in die Ergebnisregister 8. Ja. Und das Floating Point und Neon braucht nochmal 2 mehr. Okay. Ja, dann gibt es zum Beispiel aber auch, wo man FPGA mit ARMs verheiratet, die sogenannten Zynq-Plattformen. Ja. Also das dann gibt es dann auch auf solchen Kärtchen wie das hier ist eigentlich schon fast wieder veraltet, dieses Nexus-Board, aber für die Vorlesung hier reicht mir das Dicke. Und genau, und da wird also jetzt zum Beispiel so ein Dual-Core-ARM mit einem Xilinx FPGA verheiratet. Ne? Da haben Sie hier diese programmierbare Logik da unten, das ist damit gezeigt. Und ja, dann haben Sie jetzt, also ein Cortex A9, ja, sind zwei Kerne da drauf und die sprechen dann eben mit der Glue-Logic. Das heißt, dazu können Sie dann selber nochmal eine eigene Logik im FPGA bauen. Ne? Okay. Ja, also Sie sehen, die Welt ist sehr bunt geworden anhand bei den Prozessoren und das gilt insbesondere für den Embedded-Bereich. Gut, jetzt kommen wir noch mal in den letzten 25 Minuten. So eine Sache, die habe ich jetzt mal neu hier mit reingenommen in die Vorlesung und ich hoffe, die kommt hier an und da soll auch noch ein bisschen was rankommen, was ich eventuell auch in der Prüfung mal fragen würde. Also das Bildchen, dieses Video konnte ich einfach nicht verkneifen, das musste ich Ihnen letzte Woche schon zeigen. Das ist, kann man das eigentlich jetzt gescheit sehen? Vielleicht machen wir da auch mal das Licht aus, ja. Ja, okay, danke. Also sehen Sie es besser? Da will man einfach hin. Ne? Autonomes Fahren in reinst Form, da fahren alle kreuz und quer durch und da können die Fahrradfahrer da vorne einfach drüber, die Jogger laufen, die brauchen nicht nach links und rechts schauen, weil alles geht ja autonom. Ne? Man kann sich darauf verlassen, dass du nicht über einen Haufen gefahren wirst. Das passt alles.
Die Jogger laufen auch autonom.
Genau. Ja. Also das Ganze ist, glaube ich, ein Video von einem argentinischen oder südamerikanischen, nämlich Kolumbien oder argentinischen Performance-Künstler. Und ich habe es aber über einen Kollegen bekommen und der hat es wiederum gefunden auf einer italienischen Website. Was das jetzt bedeutet, weiß ich nicht. Ich hoffe, dass ich werde es nicht gleich von den drei Frauen, die hier sind, mit Äpfel beschmissen. Das heißt, Donne al Volante, Frauen am Steuer. Das bedeutet keine Ahnung, warum der das auf dieser italienischen Webseite da so genannt hat. Ne? Vielleicht will er dem. Genau, so muss man das sehen. Genau. Die Frauen fahren nämlich viel vernünftiger. Okay. Was ist eigentlich autonomes Fahren? Also gibt es von der US, vom US Department of Transportation, National Highway, die haben da mal 5 Stufen des autonomen Fahrens festgelegt. In der Stufe 0, da ist überhaupt nichts autonom. Ne? Der Fahrer hat die vollständige Kontrolle. Dann gibt es Stufen 1 bis 3. Das Fahrzeug übernimmt allmählich die Kontrolle selbst. Und Stufe 4, das Fahrzeug hat die vollständige Kontrolle. Das heißt, es regelt alle sicherheitskritischen Funktionen vom Start bis zum Stopp, einschließlich des Parkens. Und der Fahrer greift zu keinem Zeitpunkt ein. Das gibt's auch von der deutschen Behörde. Und die fangen allerdings, da ist dann die Stufe 5 das höchste, weil die fangen, die Amis, die Briten, die fangen halt häufig bei 0 das Zählen an. Bei uns wird halt mit 1 das Zählen begonnen. Okay. Also mit meiner Batterie wird ich auch nicht mehr glücklich. Genau. Ja, welche Anforderungen werden jetzt an solches, ans autonome Fahrzeug gestellt? Ja, es soll die Umwelt selbstständig und vollständig erfassen und sicher agieren. Und dazu braucht es jede Menge Sensoren. Und jetzt nicht bloß Sensoren, um das Auto selbst zu erfassen, ne? Also das Innere im Auto, sondern vor allen Dingen das Äußere. Dazu gibt es dann LIDAR, das heißt also, ich scanne das Ganze mit Laser ab und werte die Reflexion aus. Oder ein GPS für die Lokalisierung. Oder auch solche im Englischen Inertial Measurement Unit, also so Trägheitsnavigationssystem genannt. Ja, dass ich dann feststelle, in welche Richtung dass ich fahre und solche Sachen. Und vor allen Dingen optische Kameras. Und nun ist es so, dass diese Sensoren haben alle ihre Vor- und Nachteile. Und um die Vorteile miteinander zu vereinen, kommt man einer sogenannten Sensorfusion eigentlich nicht vorbei. Ja, weil wenn ich zum Beispiel einen Tunnel durchfahren, habe ich mit optischen Kameras natürlich unter Umständen ein Problem. Da habe ich kein Sonnenlicht. Ne? Und dann brauche ich etwas anderes. Oder der Radar zum Beispiel, der kann mir vielleicht wieder leichter sagen, wo ist ein Hindernis, aber was ist denn das für ein Hindernis? Das kann mir der Radar vielleicht wieder nicht sagen. Vielleicht ist es ja bloß ein Blatt Papier oder ein Zweig oder sonst was, was da liegt. Und die Kamera kann man sagen, das könnte ein Auto sein oder ein Fußgänger. Hab acht, ne? Vorsicht. Okay. Ja, welche Aufgaben hat so ein autonomes Fahrzeug? Ja, es muss also erst einmal das Fahrzeug selber lokalisieren und auch die Umgebungswahrnehmung mit Hilfe von diesen Sensoren. Dann muss es das Fahrzeug durch diese Umgebung lenken und dazu muss es Entscheidungen treffen in sogenannter Realzeit. Also das heißt, innerhalb einer bestimmten Zeit muss dann eine Entscheidung getroffen werden, sonst bin ich im Graben oder sonst irgendwo mit meinem Auto. Ne? Und dazu bedarf es einer Hochleistungsrechentechnik, und zwar mehrere Serverrechner derzeit. Ja. Also wirklich High-End-CPUs und GPUs, die da verbaut werden. Und autonome Fahrzeuge verbrauchen viel elektrische Leistung, mehrere tausend Watt. Und es sind hohe Kosten. Und man hat ja schon autonome Autos. Wenn Sie die Werbung halt heutzutage gucken, dann denken Sie doch, naja, das autonome Fahren, das steht kurz vor der Tür. Ich muss einen Schnipp machen und dann werde ich da vorne abgeholt mit meiner App, hole mir ein Auto und der bringt mich nach Hause. Naja, ne? Also, und selbst die autonomen Autos, die fahren, die schauen so aus. Das ist von Audi auch ein offiziell freigegebenes Bild. Da sitzen 4 Core i7-Architekturen im Kofferraum Ja, also wirklich solche Apparate mit FPGAs und Hochleistungs-GPUs und die steuern das Auto. Eins ist auch klar, so ein Auto wird sich keiner kaufen, weil einen Kofferraum wird man immer noch nutzen wollen. Und was glauben Sie, was Sie dafür? Und dann soll das Ganze irgendwann einmal auch noch elektrisch fahren. Also die Batterien, die werden da schnell leer gesaugt, befürchte ich. Also es ist klar, was sind die Herausforderungen jetzt in der Zukunft? Von der ganzen Algorithmik mal abgesehen, die da auch noch nicht völlig da ist. Aber es sind ja schon einige Erfolge erreicht worden. Das hier muss schrumpfen. Ist klar, das muss schrumpfen. Es muss kleiner werden. Es muss in einer eingebetteten Hardware rein rollende Rechenzentrum. Die Rechenzentren, die im Kofferraum verbaut sind, die werden nicht das autonome Fahren bringen, so wie sich der Autofahrer das wünscht. Okay. Also, wir haben verschiedene Aufgaben. Wir müssen einmal die Umwelt erfassen, lokalisieren. Das heißt, wo sind wir selbst? Wir müssen Objekte erkennen und wir müssen Objekte verfolgen können. Fahren die irgendwann auf uns zu? Fahren die von uns weg? Und so weiter. Und dann müssen wir eine Entscheidungsfindung machen. Vorhersage. Wie werden sich die anderen Autos eventuell verhalten? Das heißt, wir müssen Trajektorien von diesen Autos berechnen. Ne? Und dann müssen wir unseren eigenen Weg planen. Und schlicht und einfach unter Umständen lebenswichtig sind Hindernisvermeidungen, ne? Wie zum Beispiel schon geschehen, dass ein Tesla dachte, das ist der Himmel, aber es war nicht der Himmel, sondern es war ein Möbelwagen und er ist da voll drauf gefahren und der Fahrer hat sich darauf verlassen, dass sein Tesla ihn schon voll autonom durch die Gegend fährt und jetzt ist er tot. Also meine persönliche Meinung, ne? Ich setze mich in so ein Ding so schnell noch nicht rein, ne? Sag ich Ihnen. Ne? Und ich glaube, dass das unheimlich Stress ist, auch das teilautomatisierte Fahren, wo Sie immer eingreifen müssen. Ne? Sitzen Sie immer davor und müssen notfalls eingreifen. Also, weiß nicht. Aber ich muss natürlich sagen, wir arbeiten ja auch an Projekten daran, jetzt rein das Kind im Manne, ne? Oder in der Frau oder wo immer, im Erwachsenen. Freut sich natürlich drüber, weil das sind schwierige Aufgaben, die zu lösen sind. Ne? Die waren mit so einer Hardware da. Früher hat man Lego gebaut. Ne? Jetzt hat man, kriegt der Erwachsene, kriegt halt auch solche Dinge. Und um die umzusetzen, also es ist schon spannend, ne? Muss man schon sagen. Ne? Was dabei rauskommt, schauen wir mal, würde der Kaiser sagen. Ne? Wir sind schon der Beckenbauer da. Ne? Okay, also wir haben verschiedene Dinge, mit denen wir das Ganze mit Sensoren erfassen, dann die Wahrnehmung und dann die Entscheidungsfindung. Ne? Und genau alle meine Weisheiten, die ich jetzt auf diesen Folien da präsentiere, habe ich mehr oder weniger aus dem Artikel hier. Die haben das da mal schön versucht, auch etwas formal zu fassen. Ne? Okay, und darauf aufbauend gibt es ein Betriebssystem und darauf aufbauend eine Hardware-Plattform. Okay. Ah ja, genau. Ach, bitte vielleicht wieder mal verdunkeln, weil heute ist auch ein bisschen Kinotag. Und zwar, was haben wir jetzt da in dem Zusammenhang gemacht? Ne? Also wir haben angefangen mit solchen Personendetektionsalgorithmen und haben die umgesetzt auf so eine Embedded-Plattform, wie hier zu sehen. So eine Embedded-Plattform, das ist so ein Jetson-Board. Das ist der Simon, vielleicht ist Ihnen der schon mal über mitgelaufen. Allzweckkraft für verschiedenste Dinge, Video und so weiter. Und genau, den lassen wir jetzt mal hier da ein paar Bewegungen machen. Und da sehen Sie hier, wie das auf dem Bildschirm aussieht. Ne? Hat also ein CUDA-Programm geschrieben, das was auf dieser eingebetteten Hardware läuft. Und hier, da bewegt es sich. Und da sehen Sie immer, den sehen Sie es, oder ist es dunkel genug? Da kommen immer so grüne Umrandungen. Ne? Grüne Umrandungen, und das ist die Person erkannt. Weil dieser Hock-Algorithmus, der erkennt nicht eine bestimmte Person, der erkennt Personen allgemein. Und das macht er anhand, man kann sich ja drehen und so weiter, ne? Das wird immer noch erkannt, man kann sich auch mal in der Nase kratzen, das geht auch noch. Was der Algorithmus allerdings nicht mehr so mag, das erkläre ich Ihnen dann gleich, warum. Wo ist mein Mausi? Hier ist er. Jetzt wird der Simon gleich hier ein bisschen genau durchspringen, das geht auch noch. Und ja, kommen wir auch noch. Ja, aha, oh. Mist. Ah, es ist wieder weg. Naja. Ich hätte ja auf meinem Falschen gerade an die Nase gekratzt, das geht auch noch. Also wenn er so macht, ne? Wenn er so macht zum Beispiel, dann wird er nicht richtig erkannt. Warum? Dieser Algorithmus, der baut darauf aus, ich werde Ihnen jetzt auch erklären, das soll hier nicht alles, ja, sehen Sie, da erkennt er nur unten so den Rumpf. Ne? Und woran liegt das? Das werde ich Ihnen jetzt gleich erklären. Und zwar intern berechnet dieser Hock so Gradienten. Und diese Gradienten, von denen wird der Profil angelegt, also so Kantenerkennungen, also kleine Kanten. Und der geht davon aus, dass Sie nicht so über die Straße laufen, sondern wenn Sie so über die Straße laufen und das autonomes Fahren ist, der Hock-Algorithmus, ist die Gefahr hoch, dass Sie überfahren werden. Ne? Laufen Sie deswegen besser so über die Straße. Wir haben auch vorne im Video gesehen, da ist keiner so durch die Gegend gelaufen. Ne? Und laufen Sie also besser so durch die Gegend. Warum? Weil dann sind diese Vektoren alle ein bisschen zugleich ausgerichtet und dann macht man eine Klassifikation von diesen Vektoren und dann entscheidet man mit einer sogenannten Support-Vektor-Maschine, das ist eine Person oder es ist keine Person. Ne? Und jetzt tauchen wir wirklich mal ein bisschen ein, was man da macht. Okay, ich habe diesen Vortrag auch noch gehalten an der Langen Nacht der Wissenschaft. Also das sind im Prinzip die ähnlichen, fast identischen Folien. Und also da habe ich ein bisschen motiviert, warum man autonomes Fahren auch macht. Ne? Eine Argumentation ist ja dann, fahren dann alle vernünftig, es gibt keine Raser mehr, keine Drängler mehr und so weiter. Und da kann das schon Sinn machen, wenn es wirklich alles so gut klappt. Ne? Der Hock ist ein etabliertes Verfahren in der Automobiltechnik zur Erkennung von Menschen, also wirklich Menschen oder allgemein Personen, nicht personalisiert. Da kann ich Sie, da kann ich den Jakob und auch nicht mich erkennen. Der sagt einfach, das ist ein Mensch. Genau, und das haben wir haben das auch, andere haben das auch schon gemacht, mittlerweile dieses Verfahren erweitert auf Fahrzeug-Hacks und solche Dinge. Und das Ganze basiert auf einer quantitativen und quantisierten Erfassung von Kantenvektoren. Das habe ich übrigens in der Langen Nacht der Wissenschaft dann nicht mehr erklärt, weil da werden sie wahrscheinlich alle davon gelaufen. Weil jetzt steigen wir schon mal ein bisschen in die Details ein. Ne? Und die Klassifizierung, die funktioniert mit so einer Support-Vektor-Maschine. Das ist ein Verfahren aus dem Bereich des maschinellen Lernens. Okay. Alles, was ich jetzt hier habe, ist wieder gezogen und geklaut von einem Chris McCormick. Der hat echt ein tolles Tutorial, finde ich, gemacht, bietet einen schnellen Einstieg, didaktisch meines Erachtens hervorragend aufbereitet. Auch an der Webseite habe ich das alles und das Bildmaterial ist da und ich habe das im Prinzip hergenommen, habe es ins Deutsche übersetzt. Sollte der Chris jemals meine Folien sehen, dann möchte ich mich an der Stelle bei ihm bedanken und zwar in den Worten von so einem komischen Mann, der momentan da im Weißen Haus ist. Ich finde ihn jedenfalls komisch. Ich würde sagen, great job, Chris. Okay. Wie ist die grobe Verfahrensweise dieses Algorithmus? Ich schaue mir erstmal sogenannte Bereiche an. Detection Windows, also solche Erkennungsfenster, wenn man es mal aufs Deutsche übersetzen möchte, so. Und aus diesem Erkennungsfenster will ich einen bestimmten Deskriptor-Vektor generieren, ja, der mir also bestimmte Eigenschaften von dieser Pixel-Ansammlung an diesem Fenster aussagt, ne? Genau. Und das besteht dann aus dem Index, einem dazugehörigen Wert, viel Tafelarbeit, das ist nicht viel, kann man heute nicht mehr erlauben. Das heißt, letztendlich haben wir so einen Vektor und da gibt es einen Index. Das ist Komponente 0, Komponente 1 und da steht irgendein Value, irgendein Wert, Index. Ne? Ist nicht viel Tafelarbeit, bloß so zwar. Genau. Und die Dinge sammle ich letztendlich und die bringe ich dann später, wenn ich die dir gesammelt habe, nach einem bestimmten Verfahren, was ich Ihnen gleich erklären werde, zur Support-Vektor-Maschine und dann sagt die Support-Vektor-Maschine, ja, die Support-Vektor-Maschine trifft eine binäre Entscheidung. Ich sage ja oder nein. Okay, gut. Ja, das nutzt auch noch so eine Sliding-Detection-Window-Technik. Das heißt also, so ein kleines Fenster wird jetzt da drüber geschoben und an jeder Position des Detektionsfensters wird ein Deskriptor berechnet. Und das ist dann die Eingabe für die SVM. Und die SVM sagt eben ja oder nein. Antwort als Ausgabe, bestimmtes Objekt ist im gewählten Fenster oder nicht. Gut, wie schauen jetzt diese Eigenschaftsdeskriptoren aus? Wir müssen das Objekt jetzt ein bisschen verallgemeinern, so dass das gleiche Objekt, zum Beispiel eine Person, aber auch unter verschiedenen betrachteten Bedingungen oder verschiedenen Lichtanfall und so weiter, immer das Gleiche ergibt. Ne? Das macht die Klassifizierung einfacher. Das ist die Kunst, halt sowas da zu finden. Für diesen, welche Berechnungsvorschrift finde ich, um mir einen solchen Deskriptor da zu generieren? Okay. Und der Hock verwendet globale Eigenschaftsdeskriptoren. Das heißt, die gesamte Person wird letztendlich durch einen einzigen Vektor repräsentiert. Im Gegensatz dazu kann es andere Verfahren geben, die mehrere lokale Eigenschaftsvektoren aufbauen, also dann praktisch eine Liste von Vektoren. Aber hier gibt es dann am Ende nur einen großen, dicken, breiten Vektor. Okay, machen wir ein Beispiel, beziehungsweise so ist es festgelegt in dem Hock. Die nutzen da Fenster der Größe 64 mal 128 Pixel, also 1 zu 2. Laut Literatur entspricht das das Verhältnis Größe und Breite eines Menschen. Ich bin 1,92 groß, ich bin glücklicherweise nicht 91 Zentimeter breit. Ne? Aber gut, das ist wahrscheinlich das gesamte Bild dann da irgendwie gemeint, wo der Mensch dann da so drin steht. Okay, es könnte sein, ich weiß nicht, was ist, im Urlaub, beim Trekkingurlaub, der McCormick, der das gemacht hat, auf jeden Fall, das taucht da immer wieder auf. So schauen also diese Beispielbilder auf dieser Webseite da aus. Ne? Und da ist die Person so schön in so einem Ausschnitt da drin. Und im Detail ist das dann schon wirklich auch noch komplizierter. Ne? Wir müssen ja gucken, ist die Person weiter hinter, dann ist das Fenster vielleicht eben nicht so groß. Dann müssen Sie das auch noch irgendwie skalieren und solche Dinge. Ne? Okay, jetzt unterteilen Sie erst einmal das Fenster in so kleine Bereiche. Und wenn Sie mir das dann in der Prüfung ein bisschen erklären können, ne, dann wäre ich auch glücklich. Also in Zellen der Größe 8x8, so haben wir zum Beispiel hier so einen 8x8 Ausschnitt. Und da berechne ich jetzt einen Gradientenvektor in diesem Fenster. Was heißt das? Und diese Gradientenvektoren, also Vektor und der Vektor der bestimmten Winkel, ne? Und anhand dieses Winkels des Vektors ordne ich das dann in ein Histogramm ein. Also wie viele Winkel habe ich, die zwischen 0 und 20 Grad liegen? Oder zwischen 20 und 40 Grad? 30 Grad ist dann genau da mittendrin. Und dann macht man 9 Klassen auf und die nennt man 9-Bin. Das ist ein 9-Bin-Histogramm. Und ich erzähle praktisch einfach, wie viele Winkel sind in diesem ein Bildchen da drin anhand der Gradientenvektor. Wie berechne ich jetzt nun den Gradientenvektor? Da gibt es verschiedene Formeln. Ein einfacher Kernel, geschrieben als -101, der liefert im Vergleich zum Rechenaufwand schon sehr gute Ergebnisse. Was heißt das? Das heißt, ja, ich rechne dann den vertikalen und den horizontalen Gradienten und beide Werte spannen dann einen Vektor auf, der horizontale und der vertikale Gradient. Und das kann ich für die drei Farbwerte machen, RGB zum Beispiel pro Pixel. Oder ich klassifiziere dann einfach nach dem Vektor, der herauskommt, der den größten Betrag hat, damit ich nicht so viel speichern muss. Ne? Das ist natürlich auch viel probieren und so weiter. Klappt das alles dann auch in der Praxis? Und okay, die Berechnung für den Gradientenvektor nun im Detail. Schauen wir uns das jetzt mal an. Also, für jedes Pixel im Bild berechne ich diesen Vektor. Beispiel, da haben wir jetzt hier den Linux-Pinguin. Und da greifen wir mal hier diesen Pixel hier raus. Mann, das kann man überhaupt nicht erklären. Vielleicht bitte nochmal verdunkeln, vielleicht komplett. Naja, dann können Sie das sehen, da steht roter Vektor 56, da steht, ach, das ist da drüben, ne? Ah ja, genau, ja. Jawohl, Mensch, jetzt ist endlich heimelig hier geworden. Ah, jetzt können Sie es doch schön sehen, oder? Da haben wir hier einen Bildpixel, den schauen wir uns da an. Und da hier ist es heller, das hat 94 und das hier hat beispielsweise Grauwert 56. Ne? Und das machen wir genauso gut auch im Vertikalen. Und dann kriegen wir einen Vektor und in dem Fall, ich mache den schon wieder an, setzen Sie ruhig wieder hin, danke. So sieht der Kernel dann eben, ach, da habe ich jetzt das Minus 1 vergessen. Das war nämlich, es ist auf Ihren Folien ein bisschen anders, da ist noch falsch, ich korrigiere das aber nochmal, da muss hier unten der Minus 1, da steht, oh, glaube ich, da oben die Minus 1. Und ich habe natürlich jetzt die Minus 1 da vergessen. Ne? Also da kommt eine Minus 1 ran, auf jeden Fall, Sie machen 93 minus 95, das gibt den Wert 38, Sie machen 94 minus 56, es gibt auch den Wert 38. Und da berechnen Sie den Winkel. Da haben Sie also diesen Vektor, berechnen Sie Betrag und Winkel und dann kriegen Sie raus 45 Grad. Und das heißt, bei 45 Grad machen Sie bei den Binnen dann genau zwischen 30 und 50 Grad sozusagen Punkt. Da wird der Zähler dann um 1 erhöht. Ne? Ja, hier 45 Grad, aha, das liegt, das geht von 20 bis 50, genau 45 Grad liegt hier drin. dann müssen da diese Histogramme da irgendwie, die kriegen ja irgendwie einen Wert. Wie? Wenn wir jetzt gleich klären.
Genau. Okay. Genau, jetzt macht man aber, also jeder Gradientenvektor trägt mit einem Betrag bei. Je größer der Gradient, umso größer sein Beitrag für die Berechnung des Pins. Der Beitrag wird jedoch zwischen zwei benachbarten Pins auch noch aufgeteilt. Es wird so eine Art Interpolation gemacht. Ne? Das heißt zum Beispiel, ein Gradientenvektor habe 85 Grad. Dann hat er 5 Grad Abstand zu 90 Grad und 15 Grad Abstand zu 70 Grad. Dann hat er 3/4 des Betrags, geht also in die Mitte von 90 und 1/4 des Betrags geht in die Mitte von 70. Verstehen Sie? So teilt er das nochmal auf die verschiedenen Pins da auf. Ne? Der zählt also nicht so radikal und sagt, T gibt's nicht, 72, ach Gott. Ah, das war nix. Er sagt also nicht, aha, 45 Grad, das liegt hier und dann geht der eins hoch, sondern es wird angepasst, ne? Wie sehr, dass er da zwischen den einzelnen Bereichen liegt. Okay. Gut, damit gleicht das Verfahren dann irgendwie starke Unterschiede noch aus zwischen zwei Pin-Intervallen an den Grenzen. Ein weiterer Schritt ist dann auch noch eine Normierung über einzelne Zellen hinweg. Also eine Normierung zum Beispiel, die hilft uns jetzt wieder das gleiche Beispiel, angenommen durch die Beleuchtung. Ne? Also wir haben Umgebungsschwankungen, zum Beispiel hier sind die Pixel jetzt jeweils immer um 50 Grad gegenüber den Original höher. Hier ist es vielleicht ein Faktor 1,5, der dran multipliziert wird. Das sind dann die entsprechenden Werte. Also 93 plus 50 ergibt 143. 93 mal 1,5 ergibt 140. Dann ist das da hier so gemacht. Dann rechne ich wieder meine Vektoren aus. Und diese Vektoren normiere ich dann eben durch die Länge, durch die Division der Länge. Und dann gibt es für alle drei Beispiele, gäbe es dann den Wert 0,71, 0,71. Auf die Art und Weise kann ich dann auch noch solche Schwankungen ausgleichen. Ne? Und dann kriege ich letztendlich, ja, dann mache ich noch so eine Blocknormierung. Das heißt, ich werde auch noch benachbarte Zellen, die fasse ich auch noch zu Blöcken zusammen. Zum Beispiel solche Sinn und Zweck ist hier auch nochmal Kontrastunterschiede auszugleichen. Ne? Das heißt also, ich will jetzt einen Block von 2x2 Fenstern der Größe 8x8, rechne da fleißig meine Vektoren aus und führe dann da auch nochmal eine Normierung durch. Und zwar eine Normierung in der Art, dass man 50% der Zellen sind in benachbarten Blöcken identisch. Normiert werden jetzt aber nicht die Histogramme, sondern die Pixelwerte. Ne? Also das heißt, ich berechne also für jede Zelle mein Histogramm und dann normiere ich die über alle vier Histogramme nochmal. Ja? Indem ich mir zum Beispiel das Maximum suche oder was, ne, über alle und rechne dann da nochmal entsprechenden normierten Wert aus. Okay. Ja, es gibt natürlich noch unterschiedliche Berücksichtigungen von den Zellen. Je nachdem ist es eine Eckzelle, eine Randzelle oder eine innere Zelle. Und dann werden vier Histogramme an diesen neun Bins zusammengefasst. Und das ergibt dann einen Vektor mit 36 Komponenten. Ne? Der wird dann normiert über die verschiedenen Bereiche. Und dann kommt die finale Beschreibung. Das heißt, innerhalb eines Fensters, okay, ich glaube, jetzt machen wir mal wieder ein bisschen Licht. Okay, da gleiche ich das Ganze jetzt auf. Ne? Das ist 64 mal 128 Pixelgröße. Und wenn dann gesamtes Bild, genau, kriege ich dann 105 solche Normalisierungsblöcke. Das kann ich hier dann ausrechnen, wie viele Pixel habe ich in X-Richtung. Wie groß ist meine Zelle in X-Richtung? Die Blockgröße, 2x2 und dann komme ich auf 105. Und das heißt, letztendlich habe ich also, jeder Block enthält vier Zellen mit 36 Werten pro Block. Und es gibt 105 mal 36, ergibt 3780 Werte bei 9 Bins. Das heißt also, ich kriege letztendlich einen Vektor mit 3780 Werten. Und das lerne ich eben an für einen Fußgänger, ja, oder für, da gibt es eben Datenbanken. Das haben wir gemacht, die haben wir uns dann rausgeholt und haben überall diese Bins da ausgerechnet, die Deskriptor-Vektoren. Und so kann man dann auch noch clustern und solche Dinge, auch das haben wir noch gemacht. Clustern heißt, dass man in mehreren Rahmen sucht. Ne? Weil das ist ja auch noch das Problem, wenn die weiter hinten sind, dann schauen die ja kleiner aus, als wenn sie vorne sind. Ja? Und das sieht man jetzt zum Beispiel hier ohne Clustering, da erkennt er dann auch noch diese Uhren, als der, weil die halt auch so aussehen, wie wenn es eine Person wäre. Ne? Also ein bisschen so vertikal ausgerichtet. Ne? Mit dem Clustering ist es dann besser. Und okay, und dann wird das Ganze in eine Support-Vektor-Maschine eingegeben. Und Support-Vektor-Maschine heißt letztendlich, ich mache eine Ja-Nein-Klassifizierung. Und das ist jetzt hier mal für den zweidimensionalen Fall gezeigt. Das heißt, ich kriege dann letztendlich solche Vektorhaufen. Und der eine Haufen heißt Person und der andere Haufen heißt nicht Person. Dann lege ich ja gerade durch. Und das ist das, was ich letztendlich mache. Beim Lernen lege ich diese Gerade fest und dann schaue ich mein Bildchen an, berechne meinen Vektor. Und in unserem Fall ist der nicht zweidimensional, sondern leider 3760 Dimensionen. Macht nichts, es geht aber auch, kann man damit berechnen. Und da gibt man solche Hyperebenen und dann entscheidet man, bin ich links oder rechts davon. Das heißt, letztendlich muss ich dann eigentlich nur noch ich muss das Gleichungssystem nicht mehr aufstellen, sondern ich gebe das ein und dann schaue ich nach, welches Ungleichungssystem, bin ich unterhalb, unterhalb oder oberhalb von der Ebene. Und das ist dann die Lösung. Okay, und das haben wir gemacht. Hier zum Beispiel, das ist dann jetzt wirklich unsere eigene Lösung, da haben wir dann uns Datenbanken gesucht, von wo Fahrzeuge abgelegt sind. Und für diese Szene, das ist unser Video, der ist aufgenommen worden, der ist auch öffentlich verfügbar auf einer Autobahn bei Saarbrücken. Und ja, und da haben wir dann also dann hier tatsächlich unsere Fahrzeug-Hacks erkannt. Okay, an der Stelle will ich jetzt mal Schluss machen, weil jetzt hätte ich zwar noch was zu Radar, was wir da gemacht haben, aber das bringe ich dann nächste Woche. Okay.